Wir waren, kommen gerade, sind gerade in der Mittagspause vom dritten Prozesstag vom Verfahren gegen
Daniel R. Er ist angeklagt, im letzten Jahr 2023 im Oktober eine japanische Touristin sexualisierte Gewalt angetan zu haben.
Und wir sind noch immer im Beweisaufnahmeverfahren und heute wurden weitere Zeugen angehört. Und zwar wurden Verwandte von der einzigen Bezugsperson des Angeklagten verhört und die Beziehung wurde befragt zu dem Angeklagten. Die ältere Dame ist mittlerweile verstorben, deswegen eben man dann
die Angehörigen fragen muss, genau. Das war eine 85-jährige Frau, die hat er auf einem Spaziergang auf dem Hauptfriedhof hier in Freiburg kennengelernt.
Ja, wie ist denn die Beziehung letztendlich bewertet worden von den Zeugen?
Es wurde gehört zum ersten die Tochter der älteren Dame und sie war nicht wirklich begeistert von der Beziehung, aber so wie der Angeklagte selber auch eingeräumt hat, sei sie die einzige Person gewesen, die dieser Beziehung, also dieser freundschaftlichen Beziehung, es geht nicht um eine erotische Beziehung, sondern eine freundschaftliche Beziehung, eine Chance gegeben habe. Zuerst wurde eben diese Tochter gehört und anschließend kam noch eine Nichte oder Enkelin, das war nicht so ganz klar. Sie sprach immer von ihrer Oma angehört und die war ganz anders positioniert. Wie denn, Annika?
Ja, die hat sich gegen die Beziehung ausgesprochen, wollte mit einem Sexualstraftäter nichts zu tun haben, hatte auch Sorgen um ihre Oma, die im Anfang des Jahres wegen des Sturzes ins Krankenhaus kam. Da kam es zu einer Situation, wo eben dann die Enkelin und der Angeklagte aufeinander getroffen sind, wo die Enkelin nochmal dem Angeklagten gesagt hat, dass sie ihn nicht toleriert.
Genau, sie hat dann auch noch, irgendwie wurde gesagt, dass sie zwar, weil er ersichtlich ihrer Großmutter gut tue, das irgendwie so hinnimmt, aber dass sie persönlich mit ihm gar nichts zu tun hat. Waren so die Angehörigen dieser Bezugspersonen, die vernommen wurden und danach kam dann schon der Leiter der Sicherungsverwahrung.
Möchtest du den vorstellen?
Der Leiter der Sicherungsverwahrung, Thomas Gotzel, leitet seit rund 10 Jahren die, oder seit über 10 Jahren die Abteilung Sicherungsverwahrung und ist insbesondere dafür zuständig, Menschen, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden sollen und dann ein Lockerungsprogramm durchlaufen, intensiv zu begleiten dabei.
Und der Richter hat als erstes ihn gefragt, ob er ein bisschen über die Zeit erzählen kann, in der Zeit, die er jetzt schon den Angeklagten betreut, mittlerweile auch schon 10 Jahre. Was hat er denn dazu gesagt?
Er hat ausgesagt, dass nach seiner Beobachtung der Angeklagte eine positive Entwicklung genommen hat. Insbesondere sei er nicht mehr so impulskontrollgestört, während er früher dann für Wochen mitunter auch überhaupt nicht mehr zugänglich war für das Personal, für irgendwelche Gespräche. Sei er jetzt wesentlich ruhiger gewesen, sei dann manchmal durchaus noch ein bisschen gestört gewesen in seinem Sozialverhalten, aber sei dann innerhalb von Stunden wieder zugänglich gewesen, sodass man mit ihm dieses Sozialverhalten eben auch entsprechend positiv dann reflektieren konnte. Und dann kam es ja dazu, dass der Angeklagte ja die letzten Jahre 5-mal in den sogenannten Freigang verlegt wurde. Freigang meint, man lebt außerhalb der Haftanstalt in einem extra der Haftanstalt zugeordneten Gebäude und darf tagsüber die Anstalt alleine verlassen.
Und das waren aber insgesamt 5-mal. Also er wurde in dem Sprech, sagt man, er wurde immer wieder von diesem Freigang abgelöst und in den geschlossenen Vollzug zurückgebracht aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, in der Regel von ihm selbst verschuldet, weil er Alkohol konsumiert hat oder Drogen konsumiert hat oder zum Beispiel die Aufnahme der Bekanntschaft zu dieser älteren Dame, von der wir eingangs gesprochen haben, nicht offen und transparent dargestellt hat. Einmal wurde er dann abgelöst, weil ein psychiatrisches Gutachten ergeben hatte, dass eine Entlassungsperspektive nicht bestehe und da hat die Anstalt gemeint, das wäre zu risikoreich, einen Menschen mit solch einer Prognose weiterhin im Freigang zu belassen.
Ja, Thomas, jetzt stellt sich ja schon die Frage, durch das, was wir jetzt schon alles gehört haben, ob der Angeklagte eigentlich überhaupt in Freiheit leben möchte.
Das ist eine Frage, die spielt am ersten und auch am zweiten Prozesstag eine Rolle und schwebt eigentlich, wenn sie nicht dann gelegentlich mal ausformuliert wird, irgendwie ganz stumm so über den Raum, durch den Raum und alle Rätseln herum, warum ein Mensch, der schon einen Raum bezogen hatte. Also er hat schon ein Zimmer zugewiesen bekommen hier in einer Stiftung in Freiburg, wo ehemalige Gefangene wohnen können. Und seine Kartons waren schon dort. Und am Tag, bevor er dort hätte einziehen können, begeht er diese Tat. Man kann jetzt auch davon sprechen, dass er die Tat begangen hat, weil er sie vollumfänglich auch eingeräumt hat. Und alle Rätsel noch herum. Heute Mittag soll ein Sachverständiger aussagen. Vielleicht wird er etwas Erhellendes dazu beitragen können. Alle Menschen fragen sich. Und der Angeklagte selber hat sich auch schon gefragt, möchte er überhaupt entlassen werden?
Möchtest du erzählen, wer der Gutachter ist und warum das vielleicht auch interessant sein könnte?
Das ist auch insofern ganz spannend, weil der Gutachter, der Herr Dr. Regel, er ist Arzt im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen, schon mal im Vorfeld ein Gutachten über den Angeklagten erstattet hat und diesem Angeklagten dort eine so positive Sozialprognose attestierte, dass er dann eben weiterführende Vollzugslockerungen bekam. Letztlich muss der Gutachter jetzt auch ein Stück weit auch über seine eigene Arbeit richten. Das heißt, ob er selber vielleicht da auch das ein oder andere Anzeichen übersehen hat. Dass aber Anzeichen nicht übersehen wurden, behauptet zumindest auch der Anstaltspsychologe Herr M., der wurde nämlich auch noch gehört.
Der hatte letztendlich ja irgendwie nach meinem Eindruck die intensivste persönliche Zusammenarbeit mit dem Angeklagten. Die haben viel über eben das Sozialverhalten hat sich dadurch verbessert und so. Es wurde immer wieder nach der Vertrautheit auch gefragt, ob der Angeklagte ihm auch gegenüber offen reden würde. Das wurde jetzt nicht verneint.
Ganz kurz, ich glaube, die haben sich seit 2015 jede Woche getroffen. Einmal.
Er hat aus Berichten vorgelesen, die er über die Sitzungen verfasst hat. Und es wurde auch aus einem Tagebucheintrag vorgelesen. Mhm. Die der Angeklagte, so wie er bestätigte, seit 2019 anfertigte. Das sollte ihm helfen, seine Gedanken und Gefühle irgendwie einzuordnen. Aber ich glaube, es kam auch raus, dass er da auch selektiv Sachen nur aufgeschrieben hat, weil er wusste, dass das auch von dem Psychologen gelesen wird.
Genau, aber ich denke, das ist ganz natürlich und nachvollziehbar, dass man in so einem Zwangskontext, weil das hat nämlich der Anstaltspsychologe auch betont, als es darum ging, ob die beiden ein Vertrauensverhältnis zueinander entwickelt hätten, hat er gesagt, selbstverständlich. Also er hat so empfunden, dass der Angeklagte zu ihm ein Vertrauen hat. Er selber habe zu dem Angeklagten auch Vertrauen entwickelt. Aber es sei halt eben ein Zwangskontext. Und er hat dann wörtlich gemeint, man müsse immer einen doppelten Boden, müsse man halt eben immer mitdenken in diesem Zwangskontext.
Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen.
Weil Menschen, die sich ja draußen in Therapie begeben, die tun das ja in der Regel wirklich auch freiwillig und bewegen sich da in einem ganz anderen Raum als so in einem Gefängnis, wo es dann darum geht, dass die Frage der Entlassung wirklich davon abhängt, dass möglicherweise viele Jahre sich Menschen gegenüber einem Therapeuten öffnen. Und dann wissen natürlich auch Gefangene, dass bestimmte Aussagen vielleicht einer möglichen Entlassung im Wege stehen.
Wir sind jetzt ja in der Mittagspause, wie ich schon anfangs erwähnt habe. Um 13 Uhr geht's weiter. Was wird uns denn wahrscheinlich jetzt noch erwarten?
Also heute wird am Mittag ab 13 Uhr der Herr Dr. Regel, der psychiatrische Sachverständige, sein Gutachten erstatten. Da geht es dann darum, ob es irgendwelche Einschränkungen der Steuerungsfähigkeit, Einschränkungen der Einsichtsfähigkeit gab oder auch ganz wesentlich, welche Argumente dafür sprechen, dass möglicherweise der Angeklagte ein zweites Mal zur Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt werden könnte. Weiter wird es dann nächste Woche gehen mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung und dann wird nächste Woche auch das Urteil erwartet, über das Radio Dreieckland dann auch berichten wird.
Ich habe noch eine Frage zu dem Psychiater. Wird der sein Gutachten jetzt vorstellen? Hat er das schon geschrieben und berichtet das jetzt quasi dem Gericht und ist verfügbar für Rückfragen oder ist er noch in dem Prozess des Gutachtensschreibens?
Also er wird wahrscheinlich auf seinem Platz sitzen bleiben, aber in der Regel haben solche Sachverständige ein schriftliches Gutachten vorbereitet und dann eben auch schon zu den Akten gegeben, sodass alle Seiten, die an dem Verfahren beteiligt sind, über das wesentliche Ergebnis informiert sind. Allerdings hat er zu erkennen gegeben, dass er durch die Rückfragen, die er noch an den einem Anstaltspsychologen und an den Herrn Gotzel gestellt hat, das auch nochmal einfließen lassen möchte, um zu einem, wie er gesagt hat, tieferen Verständnis der Tatmotivation zu gelangen. Also da wird er dann etwas spontaner jetzt etwas machen, während wir hier im Radio sitzen und dieses kurze Interview aufzeichnen, wird der Gutachter auch irgendwo sitzen und sich da nochmal Gedanken machen.
Bin sehr gespannt, wie er die Sache angeht, was wir alles noch vielleicht erfahren werden. Und so wie du schon sagtest, die nächsten Prozesstage folgen.
Genau, es geht am Montag weiter und darüber berichten.